Ja, Vater, ich möchte danken. Ich möchte danken für all das, was vorhin gesagt wurde, was wir aus diesen Tagen mitnehmen dürfen, was unser Herz bewegt. Ich möchte dich einladen, dass du auch jetzt noch unter uns bist und bleibst und zu uns sprichst. Ich möchte dich bitten, dass du mich dazu benutzt als dein Werkzeug, dass dein Wort heute reich ausgeteilt wird und auf guten Boden fällt. Amen. Ihr dürft Psalm 103 aufschlagen. Ich habe heute extra die Lutherbibel ausgepackt, weil ich finde, Psalm 103 muss man mit Luther lesen, zumindest vorlesen. Wenn ihr keine habt, ist das natürlich wunderbar und passt trotzdem. Die Psalmen so ziemlich genau in der Mitte für die, die Probleme haben mit Büchern. Psalm 103. Ich lese. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzigkeit und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Ja, Psalm 103. Psalm 103, einer der bekanntesten Psalmen von allen. Gibt es jemanden, der den Psalm zumindest Teile davon auswendig kann? Das ist sehr schön, das freut mich. Hat einen Riesenwert, wenn man solche Texte auswendig kann. Aber dieser Psalm ist kein durchschnittlicher Psalm. Denn erstens wissen wir nicht, wann der von David geschrieben wurde. Wir wissen zwar, dass er von David geschrieben wurde, aber wir wissen nicht, wann. Es gibt keine spezifische Situation, in der David den geschrieben hat. Zumindest nicht, von der wir wissen, dass er sie dafür geschrieben hat. Wir hatten verschiedene Psalmen in den letzten Tagen. Manche von denen, wissen wir, sind aus ganz bestimmten Situationen herausgeschrieben. Zum Beispiel, als er von Nathan hingewiesen wird auf seine Sünde gegenüber Uriah und Bathseba und Gott. Da schreibt er dann einen Psalm. Und so gibt es viele verschiedene Psalmen, die in bestimmten Situationen geschrieben wurden und für bestimmte Situationen geschrieben wurden. Zum Beispiel bei Verfolgung, bei Angst, Sorge, aber auch bei Dank und so weiter und so fort. Und hier gibt es keine spezifische Situation. Genauso wenig gibt es in diesem Psalm eine spezifische Sünde, von der David redet. Auch das passiert immer wieder. In ganz, ganz vielen Psalmen lesen wir davon, wenn David schreibt, dass er eine bestimmte Sünde vor Gott bringt. Das passiert hier auch nicht. Was wir auch nicht lesen, und auch das ist selten, ist etwas von Feinden. Ganz oft schreibt David von Feinden, die die Gott besiegen soll, die von ihm fernbleiben soll, von denen Gott ihn bewahren soll. Auch von Feinden lesen wir hier nichts. Der Psalm 103 ist anders als der Rest. Der Psalm 103 hat etwas sehr Objektives. Der Psalm 103 hat eine tiefe Fülle an Informationen. Oder vielleicht der schönere Begriff, an Offenbarung, an Lehre. Und damit ist dieser Psalm 103 eben nicht für eine bestimmte Situation gedacht, sondern er ist fürs ganze Leben. Er ist Fundament, er gilt immer, er gilt für deinen Alltag. Er ist nicht für Highlight-Momente gedacht, zumindest nicht nur. Er ist nicht nur für deine leidvollen Momente gedacht. Er ist nicht spezifisch, sondern er ist für dein ganzes Leben als Fundament gedacht. Und wenn man sich so die Struktur von Psalm 103 anschaut, ich habe es mir länger angeschaut, deswegen ist mir das aufgefallen, euch wahrscheinlich nicht beim einmaligen Lesen, dann sehen wir da, dass der so ein bisschen mehr oder weniger in drei Teile aufgeteilt ist. Wir haben zuerst eine Aufforderung von David, um genau zu sein, eine Aufforderung an seine Seele. Dann haben wir eben einen ganz, ganz dicken Mittelteil an Lehre, an Offenbarung, an Information. Und dann haben wir zum Schluss wieder eine Aufforderung. Wir wollen mit der ersten Aufforderung beginnen, mit den Versen 1 und 2. Ich lese sie nochmal. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Eine Aufforderung wozu? Wozu fordert David auf? Erstmal, wen fordert er auf? Er fordert seine Seele auf. Also es ist keine Ansprache an Gott, sondern es ist eine Ansprache an seine eigene Seele in dem Moment. Und er fordert seine eigene Seele wozu auf? Er fordert auf, nicht zu vergessen. Nicht vergessen, ganz wichtig an dieser Stelle, ist bei uns im deutschen Sprachgebrauch sehr viel oberflächlicher heutzutage, als es in dem Vers gemeint ist. Wenn wir von vergessen reden, dann meinen wir oft so ein mentales Erinnern. Es gibt irgendwas, was ich nicht vergessen sollte oder was ich vergessen habe. Ich habe vergessen, meine Schulsachen einzupacken. Ich habe vergessen, dass heute der 4. Januar ist. Habe ich den Überblick verloren? Ist heute der 4.? Heute ist der 4. Ich habe vergessen, mir die Zähne zu putzen und muss nochmal aufstehen. So, das ist was Oberflächliches vergessen. Das ist ein oberflächliches Vergessen. Das ist so wie so eine einfache mentale Erinnerung. Und das meint die Bibel hier nicht, wenn sie von nicht vergessen redet. Stattdessen ist mit dem nicht vergessen hier gemeint, dass der Seele etwas bewusst bleiben soll, dass etwas so zentral bleiben soll in der Seele, dass es sie ständig beeinflusst. Oder in unseren Worten, dass das Herz eine Herzensüberzeugung hat, die so tief verankert ist und die so zentral in meinem Leben ist und die auch immer wieder erneuert und bestärkt wird, dass ich gar nicht kann, als mit dieser Überzeugung zu handeln und durch diese Überzeugung zu handeln. Ein Negativbeispiel für diese Art von Nicht-Vergessen wäre zum Beispiel, wenn du mal in dein eigenes Leben guckst, vielleicht bist du schon was älter und vielleicht magst du feiern gehen und vielleicht hast du schon die ein oder andere Sauferfahrung gemacht und vielleicht gab es bei dir irgendwo den Moment, wo du gesagt hast, das war so erbärmlich, was ich mir da gestern geleistet habe. Ich habe mich so betrunken, ich sauf nie wieder. Vielleicht kennt ihr diese Erfahrung, wenn ihr vielleicht etwas älter seid. Ihr könnt das auch austauschen, aber wir bleiben jetzt mal bei diesem Bild. Ich saufe nie wieder. Und jetzt kann es sein, dass du zwei Wochen später das zwar noch mental weißt, du erinnerst dich noch daran, dass du das mal festgelegt hast. Du weißt das schon noch, du hast es nicht vergessen in dem Sinne. Du weißt, du hast vor zwei Wochen gesagt, ich sauf nie wieder. Aber zentral, überzeugend ist das nicht mehr. Und dann gehst du halt wieder saufen. Oder vielleicht jetzt eher für die gesamte Gruppe ein Beispiel, vielleicht habe ich mal irgendwann gemerkt, wie eklig das eigentlich ist, wenn ich über andere Leute abläster. Vielleicht habe ich Selbsterfahrung gemacht, weil über mich gelästert wurde. Vielleicht habe ich irgendein Video auf Insta gesehen, wo das so emotional gezeigt wurde, was das macht. Ich weiß es nicht. Irgendwas hat mir das auf jeden Fall nahegebracht, was eigentlich dieses Lästern bedeutet und wie kaputt das ist. Und dann habe ich festgelegt, das möchte ich nie wieder tun. Nie wieder möchte ich lästern. Und 2 Schultage später stehe ich in der Freundesgruppe und kann es kaum abwarten, mich mit meinen Freunden zu duellieren, wer hat den härteren Spruch über die eine Person, die so komisch aussieht oder die wir so komisch finden oder den Lehrer, den wir gar nicht mögen. Und wir haben es nicht vergessen, dass wir dieses Video gesehen haben oder diese Erfahrung gemacht haben. Wir haben nicht vergessen, dass wir das festgelegt haben, nicht zu lästern. Es ist aber nicht mehr zentral für mich. Es ist nicht mehr wichtig. Es ist rausgerutscht. Ich halte es nicht in meinem Bewusstsein. Beziehungsweise ich habe es die letzten Tage oder Wochen nicht in meinem Bewusstsein gehalten. Und dadurch ist es geht es jetzt um ein tieferes Vergessen. Und zwar das Vergessen, was die Bibel hier meint. Ich habe also im tieferen Sinne vergessen, wie wichtig war es mir eigentlich, was ich da festgelegt habe. Und in dem Negativbeispielen, wie schamvoll und unangenehm war es eigentlich, obwohl ich mich mental immer noch dran erinnere. Und das ist ein ganz großes Problem unseres Herzens. Vergessen. Vergessen. Das haben wir in den letzten Tagen schon in verschiedenen Ausführungen gehört, was das bedeutet, wenn Herzensüberzeugungen da sind oder eben nicht da sind. Und daher kommt die erste Aufforderung von David an seine Seele. Vergiss nicht. Vergiss nicht. Lass es zentral bleiben, halt es dir vor Augen, immer und immer wieder. Vergiss bloß nicht. Informiere dein Herz, predige deinem Herz. Kennst du das? Vielleicht mal aufs Evangelium übertragen. Die allermeisten von uns glauben ans Evangelium, würde ich jetzt mal schätzen. Aber erinnerst du dich daran? Nicht im Faktenwissen, sondern erinnerst du dich daran? Ist es zentral für dich? Bedeutet es dir wirklich was? Also in anderen Worten, du weißt schon, was es ist, aber wirklich bewegend ist es nicht für mich. Oder wirklich wegweisend ist es nicht für mich. Nah an meinem Herzen halte ich das eigentlich nicht. Und David sagt darauf, Herz, Seele, vergiss es nicht. Halte es zentral. Aber was denn? Was möchte David so unbedingt behalten und nicht vergessen? Was soll nicht vergessen werden? Und damit kommen wir schon zum zweiten Teil, dem großen Mittelteil der Offenbarung, der Lehre. Und ich lese nochmal die Verse 3 bis 19, weil sie wichtig sind, weil sie gefüllt sind mit unglaublicher Offenbarung. Und ich lade dich ein, nochmal ganz aufmerksam mitzulesen, was hier nicht vergessen werden soll. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten. Und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Dieser Text ist sehr interessant aus einem weiteren Grund, nämlich bedient sich David hier, ich weiß nicht, ob bewusst oder ob Gott das einfach so gefügt hat, er bedient sich hier bei einem Text aus dem 2. Mose, aus dem 34. Kapitel. Ich lese euch einmal kurz die Verse 6 und 7 aus 2. Mose 34, 6 und 7. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief aus: Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemanden, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Falls du aufmerksam zugehört hast, fällt dir etwas auf. Der erste Teil ist quasi identisch. Ich lese den identischen Teil nochmal aus Psalm 103. Das sind die Verse 8 und 9. Oder ich lese erstmal 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. 2. Mose 34. Barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue ist der Herr. Quasi identisch. Der zweite Teil von Mose lautet aber: Sünde. Aber ungestraft lässt er niemanden, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Im Psalm 103 schreibt David fast gegenteilig in Vers 9: Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Tja, was haben wir denn da jetzt? Haben wir da einen Gegensatz zwischen Mose und David? Sagt Mose das Gegenteil von David? Oder andersrum, korrigiert David Mose? Die Antwort, die offensichtliche Antwort ist natürlich nein. Und ich möchte sie erklären. Es ist relativ simpel, wenn du mitdenkst. In 2. Mose 34 steht, er ist barmherzig, er ist gütig, er ist gnädig, er ist geduldig. Aber Sünde, und ich paraphrasiere jetzt, aber Sünde wird immer bestraft. Bei David heißt es, er ist gnädig, er ist geduldig. Aber zornig bleibt er nicht. Der Unterschied ist nicht, dass David ein anderes Bild von Gott hat. Der Unterschied ist nicht, dass Gott plötzlich weniger heilig geworden ist oder weniger gerecht geworden ist und aufgehört hat, Sünde auszuteilen. Und wir haben ja schon angesprochen, wir sind ja schon weiter in der Heilsgeschichte. Wir haben noch mehr Offenbarung als David. Nämlich ist es ganz einfach. Gott bestraft Sünde, natürlich, das wisst ihr. Nur wir als Kinder Gottes müssen nicht mehr die Sorge haben, dass wir dafür bestraft werden, unsere Kinder, unsere Kindeskinder für unsere Sünden bestraft werden. Gott hat die Sünde genauso gestraft wie bei Mose auch, nur trägt sie ein ganz anderer. Nicht mehr du, nicht mehr ich, sondern Jesus. Das ist der einzige Unterschied, den wir hier haben zwischen Mose und David. Er vergibt alle Sünde. Er schafft alles Zertrennende weg. Und in Sammys und meiner Kleingruppe hatten wir das Thema auch ganz kurz, weil, und das beschreibt der Psalm ja dann kurze Zeit darauf selber auch noch, es geht hier ja um mehr als um Sündenvergebung. Das ist ja verrückt. Sündenvergebung ist ja eigentlich schon aus menschlicher Perspektive das absolute Ultimatum. Das Höchste des Höchsten. Deine Sünden sind vergeben. Aber dabei bleibt es nicht. Es ist nicht nur, und ich sage jetzt bewusst nur in Anführungsstrichen, weil es ist nicht nur. Es ist nicht nur Sündenvergebung, sondern es ist obendrauf Kindschaft Gottes. Und in der Kleingruppe haben wir das Bild benutzt. Und das ist, glaube ich, relativ eindrücklich für dich zu verstehen. Stell dir vor, du stehst auf dem Sklavenmarkt. Nicht als Sklavenhändler, nicht als Käufer, sondern als Sklave. Ist ein bisschen fern der Gedanke, weil wir damit heutzutage in unserer Region dieser Welt wenig zu tun haben und ihr wahrscheinlich erst recht wenig damit zu tun habt. Aber stell es dir kurz vor, du bist Sklave und du hast absolut keine Rechte. Du hast nichts mitzureden. Du hoffst höchstens darauf, dass du einen Herrn abbekommst, der dich kauft, der ein Mindestmaß an Liebe oder, Liebe ist das falsche Wort, an Wärme in seinem Herzen trägt, damit du nicht völlig vor die Hunde gehen musst. Und dann kommt tatsächlich ein Herr, ein sehr reicher Herr, und er kauft dich frei. Er kauft dich nicht, er kauft dich frei. Unterschied. Er sagt nicht, so jetzt hier komm mit und jetzt kannst du anfangen zu putzen und zu arbeiten, sondern er kauft dich frei. Er zahlt das Geld dem Sklavenhändler und sagt, ja, was sagt er denn? Sündenvergebung wäre jetzt oder ist jetzt, dass er sagt, du bist frei. Du bist frei. Du stehst nicht mehr als Sklave hier. Aber der Sklavenherr, der dich freigekauft hat, geht jetzt einen Schritt weiter. Er hat dich nicht nur freigekauft, sondern er sagt dir jetzt, und dich mache ich jetzt zu meinem Erben. Ich adoptiere dich jetzt. Du wirst zu meinem Sohn, zu meiner Tochter. Alles, was mir gehört, gehört dir. Alles, was mir gehört, gehört dir. Und davon redet die Bibel in Galater 4 sehr eindrücklich. Ich möchte es euch vorlesen. Ich lese die Verse 1 bis 10, wenn ich es richtig, nee, 1 bis 7. Galater 4, 1 bis 7. Da schreibt Paulus: Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr über alle Güter. Sondern er untersteht Vormündern und Pflegern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch wir. Als wir unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Mächte der Welt. Das warst du auf dem Sklavenmarkt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste. Und jetzt kommt's. Damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Paulus schreibt hier von etwas, was nicht nur als Metapher gemeint ist. Das soll nicht einfach nur die Liebe beschreiben, die wir vor ein paar Tagen schon hatten, nach dem Motto, der Vater liebt seine Kinder. Absolut steckt das da drin. Aber da steckt auch ein legaler Begriff, ein juristischer Begriff drin. Nämlich, wenn hier von der Kindschaft geredet wird, eigentlich steht da Sohnschaft. Ist natürlich heutzutage kein Unterschied mehr zwischen Sohnschaft und Tochterschaft in dem Sinne. Es ist vor dem Gesetz das Gleiche. Damals war es aber so, dass Sohnschaft bedeutet hat, der Sohn war der Erbe. Der Sohn war gesetzlich der Erbe von seinem Vater. Und das ist mit Kindschaft hier gemeint. Du bist gesetzlich Erbe deines Vaters. Es ist ein Vertrag. Der ist nicht mehr zurückzuholen. Gott hat dich zu seinem Erben gemacht. Und dieses Kindsein ist völlig unabhängig von meiner Gefühlslage. Zu 100% unabhängig. Genauso wie dein Kindsein zu deinen leiblichen Eltern völlig unabhängig ist von deiner Gefühlslage. Ich möchte sie in einem Bild beschreiben. Auch da habe ich leider vergessen, von wem das Bild stammt. Ein Prediger vor Hunderten von Jahren, so viel weiß ich. Stell dir vor, ein Vater und sein Sohn, sein kleiner Sohn gehen spazieren, du bist so ein paar Meter hinter denen und kannst sie relativ gut beobachten und irgendwann, die unterhalten sich irgendwie ganz nett und irgendwann bleiben die beiden stehen. Und der Vater hebt seinen Sohn auf, drückt ihn ganz fest und sagt ihm, ich liebe dich. Und der Sohn antwortet, ich liebe dich. Und er lässt seinen Sohn wieder runter und sie gehen weiter. Jetzt ist die Frage an dich. Ist die Vater-Sohn-Beziehung während der Umarmung mehr oder weniger existent als davor oder danach? War der Sohn davor weniger Sohn oder danach oder mehr? Der einzige Unterschied ist, und damit nehme ich Bezug auf die Andacht vor ein paar Tagen zum Thema gewollt sein. Der einzige Unterschied ist, hier erfährt der Sohn es nochmal auf eine tiefere Art und Weise, was sowieso schon wahr ist. Dass er Sohn ist, ist immer der Fall. In dem Moment der Umarmung erfährt er es nur nochmal auf eine tiefere Art und Weise. Aber das ändert grundsätzlich überhaupt gar nichts an seinem Status als Sohn. Und dann gehen wir ein paar Schritte weiter in Psalm 103. Ich lese nochmal die Verse 14 bis 16. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Was hier beschrieben wird, ist der Mensch ohne Gott. Vers 14 bis 16 ist der Mensch ohne Beziehung zu Gott. Das ist eine ziemlich nüchterne Betrachtung, wenn du es dir mal durch den Kopf gehen lässt. Erwartet man vielleicht nicht in dem Psalm, der so jubelnd und so fröhlich klingt, da kommt dann eben diese drei sehr nüchternen Verse. Aber ich glaube, dass diese Nüchternheit sehr wichtig ist. Sie ist sehr wichtig zu wissen, zu verstehen. Ohne Gott, ohne Jesus, lebe ich völlig am Sinn vorbei. Und ohne Gott und ohne Jesus bin ich wie Gras auf dem Feld, das vom Wind weggetragen wird und keiner weiß den Ort, wo es herkam. Keiner kennt die Stätte. So ist das, wenn du stirbst und keine Beziehung zu Gott hast. Das ist ganz nüchtern betrachtet. Vielleicht erinnert sich noch deine nächste Familie an dich. Vielleicht, wenn du Glück hast, sogar die zweite Generation nach dir erinnert sich noch vielleicht ein bisschen durch Fotos an dich oder Videoaufnahmen oder sowas. Vielleicht schaffst du es ganz groß raus noch und du wirst für 50, 60, 70, 100, 200 Jahre noch irgendwie einen kleinen Namen auf irgendeiner Tafel in dieser Welt haben. Man wird sich vielleicht einmal im Jahr an dich erinnern, weil du zum großen Popstar geworden bist oder was weiß ich. Aber letzten Endes bist du wie Gras im Feld, das vom Wind weggeblasen wird, wenn du keine Beziehung zu Gott hast. Von daher ist diese Nüchternheit, von der David hier beschreibt, wo er den Menschen in seiner Größe beschreibt, wie klein der Mensch doch eigentlich ist, wie nichtssagend der Mensch ist ohne Gott. Aber darauf folgend, und ich lese die Verse 17 und 18, darauf folgend kommt das Aber der Gnade. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Du bist Kind Gottes, dann hast du seine Gnade von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann fängt das Leben gerade erst richtig für dich an. Und dann kommt David in die Schlussaufforderung. Ich lese erstmal nur den Vers 19. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Der lebendige Gott des Himmels, der über alles regiert. Das ist die Nachricht in diesem Psalm. Der Gott, der über allem steht, der seinen Thron im Himmel hat, steht in Jesus auf meiner Seite, auf deiner Seite. Ohne Rest, mit ungeteiltem Herz, steht er an deiner Seite. Und das muss eigentlich in mir auslösen, dass ich keine Sorge mehr haben muss. Wir hatten es gestern, ich brauche keine Angst mehr haben. Ich brauche keine Panik haben. Nicht vor dem neuen Jahr 2025. Nicht vor all dem, was ansteht. Weil der Herr, der lebendige Gott des Himmels, der über alles regiert, auf meiner Seite steht. Das ist Trost. Und daran anschließend lese ich auch gleich noch den Rest. Ab Vers 20, lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobet den Herrn, meine Seele. Seine Gnade ist so anders als unsere Gnade. Sein Herz so anders als unser Herz. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Seine Gnade ist so anders wie der Himmel von der Erde. Und sein Herz ist so anders wie der Morgen vom Abend. Ich lese kurz einen kleinen Abschnitt aus dem Epheserbrief aus Kapitel 2, die Verse 1 bis 10, wo diese Gnade beschrieben wird. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden und er hat uns mit auferweckt und mit uns eingesetzt, und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es ja, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, in Gott die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und dann kommt eben die letzte Aufforderung, die wir gerade schon gelesen haben. Und die letzte Aufforderung ist eine Aufforderung zum Lob. Du kleiner Mensch, nimmst jetzt am Lobpreis teil. Und das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Ist erstens die natürliche Reaktion, wenn ich verstanden habe, wer er ist und wer ich bin. Aber es ist auch wichtig, deswegen zu wissen, dass ich jetzt mit meinem kleinen Leben ihn preise, ihn ehre, ihn lobe. Denn wenn ich den König auf dem Himmelsthron nicht ehre, bete ich etwas anderes auf dieser Erde an. Das muss ich verstehen. Ich bete immer etwas an. Und wenn ich nicht den König auf dem Himmelsthron anbete, bete ich etwas anderes an. Und damit ist Lobpreis keine Banalität, kein kann man mal machen, kein nettes Extra in meinem Glauben, sondern Lobpreis ist zentral. Erstens, weil er es verdient. Weil er der König des Himmels ist, der über alles regiert und mich trotzdem liebt. Und ich sein Sohn bin. Das ist erstens, er hat es verdient, mein Lob. Und zweitens, ich lobe ihn, weil ich es brauche. Ich brauche es, nicht Gott. Ich brauche es. Er verdient es, ich brauche es. Ich brauche es, dass ich ihn lobe. Wie gesagt, erstens, sonst bete ich etwas anderes an. Aber zweitens lebe ich auch sonst völlig an meinem Sinn des Lebens vorbei. Und damit vier Dinge, die ihr mitnehmen könnt, wenn ihr Psalm 103 ernst nehmt. Wenn ihr Psalm 103 ernst nehmt, ist klar. Erstens, ohne Gott und gegen Gott geht nicht. Zweitens, Selbstrechtfertigung geht auch nicht. Drittens, Gnadenbegrenzung gibt's nicht. Und viertens, Selbstzentriertheit verschwindet. Ich lese es nochmal vor für die, die mitschreiben wollen. Ansonsten kommt ihr nachher einfach nochmal kurz zu mir oder schreibt beim Nachbarn ab. Erstens, ohne Gott und gegen Gott geht nicht. Zweitens, Selbstrechtfertigung geht auch nicht. Drittens, Gnadenbegrenzung gibt es nicht. Und viertens, Selbstzentriertheit verschwindet. Vergiss ihn also nicht. Vergiss ihn nicht. Wenn ich jemanden vergesse, in dem tieferen Sinne vergesse, dann schreibe ich ihm damit möglicherweise weniger Wert bzw. Wichtigkeit zu. In diesem Fall auf jeden Fall. Wenn ich Gott vergesse, dann schreibe ich ihm damit weniger Wert und Wichtigkeit zu, als ihm zusteht. Und die gerechte Strafe wäre, wenn ich ihn vergesse, dass er mich vergisst. Das ist die gerechte Strafe. Das wäre die gerechte Strafe. Ich vergesse ihn, dann vergisst er mich. Und genau das tut er nicht. Er erinnert sich, selbst wenn du vergisst. Und das ist beschenkt sein. Er erinnert sich, selbst wenn du vergisst. Und das wünsche ich dir, dass du das mit nach Hause nimmst. Ich möchte noch beten. Vater, du Herr des Himmels, der Erde, du, der über alles regiert, von seinem Thron aus. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir zu dir kommen dürfen, als Gemeinschaft, als deine Gemeinde, dass wir dich loben und feiern dürfen, weil du uns befreit hast und nicht nur befreit hast, sondern uns adoptiert hast und uns zu deinen Kindern gemacht hast. Danke, dass wir in dir so beschenkt sind, wo nirgendwo anders auf dieser Welt. Und ich flehe dich an, dass Lobpreis für uns zur Selbstverständlichkeit wird, als Antwort auf deinen Ruf. Ich möchte dich bitten, dass du das tief in uns reinsetzt und dass wir nicht vergessen. Lass unsere Seele nicht vergessen, wer du bist. Amen.